Ja, hallo alle zusammen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian Feldbacher und bin der Gründer von WePlay, WePlay Game Engine. Und ganz kurz zu mir, also ich mache jetzt seit 13 Jahren eigentlich Spieleentwicklung, habe mir ca. 20 verschiedene Tools im Gaming-Bereich angeschaut, wenn nicht mehr. Und der Zugang dazu war eigentlich, dass ich, also zu der Cross-Plattform-Spieleentwicklung war eigentlich, dass ich meine eigenen Spiele damals portieren wollte auf die ersten iPhones und Androids, als die so rausgekommen sind. Problem damals war, es hat es eigentlich noch nicht wirklich was gegeben in der Hinsicht, dass man wirklich ein Spiel portabel für mehrere Plattformen machen hat können. Deshalb habe ich dann im Studium eigentlich damit angefangen, eine eigene Engine zu entwickeln, die eben genau das erlaubt, ein 2D-Spiel einmal zu entwickeln und dann auf mehreren Plattformen zu haben. Und circa so zu derselben Zeit bin ich auch mit dem Qt Framework das erste Mal in Berührung gekommen. Wer von euch kennt Qt? Super, ich habe zum Vorteil da jetzt. Qt ist an sich kommt aus der Desktop-Ecke und ist ein Cross-Platform-Application-Framework, basierend auf C++, hat aber auch sehr, sehr viele sehr coole Scripting-Eigenschaften. Und ja, die bekannten Anwendungen, die so mit Qt gemacht werden, sind die bekanntesten. Es ist VLC Media Player, zum Beispiel Skype, direkt mobile Betriebssysteme, die darauf aussetzen, Viola und BlackBerry QNX. Mathematica, KDE, komplette Linux-Desktop, basiert darauf, oder auch Autodesk Maya. Also es kommt eher mehr aus dem Desktop-Bereich, hat aber extrem Potenzial eben auch, dass man es zur Spieleentwicklung verwendet. Und das ist das, was ich mir dann vor 5 Jahren begonnen habe anzuschauen, wie man quasi Qt verwenden kann für die Spieleentwicklung. Und ja, das war vor 5 Jahren. Vor 2,5 Jahren jetzt haben wir dann Firma gegründet, die WePlay GmbH. Wir sitzen hier in Wien, Wien Mitte in der Nähe, und haben jetzt seither 5 Mitarbeiter. Der Alex hier ist unser 2. Mitarbeiter gewesen und wird euch dann durch das Live-Coding-Tutorial, wie man einen Flappy Bird macht, kurz durchführen. Ja, also wir haben ca. 5000 Kunden, Entwickler, die es verwenden. Es sind ein paar hundert Spiele released in den App-Stores mittlerweile und sind aber trotzdem noch ein Startup hier in Wien. Und jetzt zeige ich euch kurz ein ganz kurzes Video, was man mit WePlay alles machen kann. Ja, da ist jetzt ein älteres Video, da ist Windows Phone jetzt noch dazugekommen als Plattform. Prinzipiell gibt es eine voll ausgestattete Entwicklungsumgebung, die von Qt schon mitkommt, die sehr viele Vorteile hat, gerade bei der Entwicklung. Die Hilfe ist direkt integriert zum Beispiel. Man hat einen Debugger, wie man ihn aus guten IDEs kennt. Es gibt einen Profiler zum JavaScript-Code profilen, als auch C++. Und das ist eigentlich das Coolste, das sind die Property-Bindings, heißen die in Qt, da wird Alex dann noch mehr darüber erzählen, die ermöglichen eben, dass wirklich man sehr schnell entwickeln kann damit. Wir haben alle möglichen Komponenten für die 2D-Spieleentwicklung, sei das jetzt KI oder Netzwerkkomponenten, Physiksystem natürlich, auch alle möglichen Zusatz-Plugins, die schon direkt integriert und mit dabei sind, mit der Engine ohne Aufpreis. Als Physiksystem, das ich schon angesprochen habe. Und ein sehr cooles Feature ist ein In-Game-Level-Editor, den werde ich euch nachher auch noch zeigen, mit dem man wirklich zur Laufzeit auf dem Device selbst balancen kann. Zum Beispiel den Partikel-Editor haben wir mit diesem System sehr einfach umsetzen können. Und ja, es kommen sehr, sehr viele Sample-Games schon mit von den bekanntesten Genres. Es sind mehr als 12 in der Engine mit dabei. Zum Beispiel das hier, Tower Defense Game. Und ja, was natürlich auch wichtig ist, wir haben sehr viel in Doku und Tutorials investiert an Zeit. Und das ist das, ja, vor allem jetzt am Wochenende das Besondere, weil wir direkt hier vor Ort sind und wir euch quasi unterstützen und helfen werden beim Entwickeln, wenn ihr euch entschließt, euer Spiel mit WePlay zu machen. Ja. Ganz kurz, also das ist ganz aktuell, das ist vor 2 Monaten jetzt released worden, ist von Research to Guidance, einer unabhängigen unabhängigen Organisation, die so Cross-Platform-Tool-Benchmarking-Report durchgeführt hat. Da haben mehr als 2000 Entwickler weltweit teilgenommen. Und das möchte ich kurz nutzen, um kurz hervorzuheben, wo wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut da auch abgeschnitten haben. Also es gab verschiedene Kategorien, wo die Tools gerankt werden von den Entwicklern. Und wir sind, wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel bei den Tools, was die Time Savings, also die Zeitersparnis betrifft, auf Platz 1 gerankt worden. noch vor Unity sogar, wie man hier sehen kann, mit 69% gegenüber 62. Also 70% der Entwickler, die da teilgenommen haben, haben gesagt, man kann mehr als 50% damit schneller sein, verglichen mit anderen Tools. Was eben genau das widerspiegelt, was ihr dann auch im Tutorial sehen könnt, dass man sehr, sehr wenig Code braucht, um wirklich coole Sachen daraus machen zu können. Zweite Kategorie ist die Lowest Complexity, haben sie das genannt. Das ist das, wie schwierig ist es, dass man in das Tool reinkommt. Da ist Unity natürlich eher weiter hinten zum Beispiel. Also nur 26% haben gesagt, dass es sehr einfach ist, in Unity reinzukommen, gegenüber von 60%, dass die das von Weplay gesagt haben. Weil es der größte Unterschied ist, dass wir wirklich auf 2D-Spiele einfach fokussiert sind und konzentriert sind und wirklich die 2D-Spiele, die komplette Toolchain rundherum optimiert haben. Unity ist eigentlich aus einem 3D-Framework raus entstanden und haben 2D quasi im Nachhinein hinzugefügt. Ja, und worauf wir eigentlich am stolzesten sind, und einfach Alex auf die Schulter klopfen, ist, dass wir, was Support betrifft, eigentlich mit Abstand am besten abgeschnitten haben von allen. Also 94% von, in Summe waren es 160, die da für uns gestimmt haben, haben gesagt, dass sie sehr, sehr zufrieden mit dem Support waren. Also das ist, denke ich, gerade was man auch als kleinere Firma, als Startup, den Großen etwas voraushaben kann, dass man ja sehr bemüht ist, dass man guten Support gibt, und deshalb sind wir auch am Wochenende jetzt hier und wollen euch helfen, dabei ein Spiel zu entwickeln. Gut, also Rina hat sich ja am Vormittag schon angesprochen. Das Spezielle jetzt hier ist an dem Hackathon übers Wochenende, dass ihr eine Weplay-Lizenz gewinnen könnt, falls ihr das Spiel mit Weplay macht. Ihr könnt ganz einfach daran teilnehmen, einfach nur auf weplay.net registrieren, runterladen. Gibt es für alle Plattformen, also Windows, Mac und Linux. Und ihr könnt dann ganz normal das Spiel entwickeln jetzt über das Wochenende und jetzt auch, das ist speziell jetzt am Hackathon, auch gratis publishen in den Windows Phone Store. Und die besten 3 Spiele nach diesem Wochenende bekommen dann eine Starter-Lizenz von uns, die normalerweise 250 Euro kostet und für euch dann eben gratis ist. Ja, zusätzlich rennt ja der Online-Contest nach wie vor noch weiter bis Ende Oktober, und da gibt es auch für die besten 10 Spiele, was dann die Downloads und Ratings betrifft im Windows Phone Store, ebenfalls eine Weplay-Lizenz, wenn das Spiel mit Weplay gemacht worden ist. Ja, um das Spiel dann publishen zu können, reicht einfach, gebt es mir kurz Bescheid oder schickt es eine E-Mail, und ich schicke euch dann den Lizenzschlüssel, den ihr dann verwenden könnt, um in dem Windows Phone Store damit zu publishen. Das heißt, es ist wirklich, also wenn ihr euch dazu entscheidet, ist jetzt eigentlich super Gelegenheit, Weplay mal auszuprobieren. Generell Game Chains sind auch eine gute Möglichkeit, um neue Technologien auszuprobieren. Falls ihr es noch nicht kennt, give it a try. Wir sind eben hier, um euch zu unterstützen. Ihr könnt das Wochenende gratis publishen für Windows Phone und mit der Starter-Lizenz, die ist nicht nur ein Jahr lang gültig für Windows Phone, sondern für alle Plattformen, die wir unterstützen. Also ihr könnt mit demselben Codebase auch auf iOS gehen und genauso auf Google Play, Amazon, also wie ihr wollt, ohne Mehraufwand im Endeffekt. Ja, was machen wir jetzt noch? Jetzt gibt es kurzes Live-Coding mit Alex, der ein Flappy Bird Game live entwickeln wird mit Weplay, und dann erzähle ich euch noch was über 2 USPs, wirklich coole Features, die wir in Weplay haben. Das wird aber nicht länger als 5 Minuten dauern. Halten wir dann kurz, ist es schon später noch. Gut, Alex, dann übergebe ich jetzt an dich.
So, von mir auch herzliches Hallo. Ich bin der Huber Alexander. Ich bin mittlerweile, wie gesagt, seit 1,5 Jahren dabei. Und ich werde euch die Engine ein bisschen zeigen. Wir schauen uns eine revolutionäre Game-Idee an, Flappy Bird. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, und der eine oder andere hat vielleicht selbst schon versucht, das nachzuprogrammieren. Dann kann er vielleicht ein wenig einen Vergleich ziehen, wie einfach das dann mit Weplay ist. Wir werden uns anschauen animierte Sprites, zum Beispiel der Vogel, der flattert, das wird ein animiertes Sprite sein. Wie kann man verschiedene Display-Auflösungen und Aspect-Ratios unterstützen, das werden wir uns anschauen. generell Animationen, weil wir an die Pipes, die werden seitlich durchs Bild fahren, das werden wir mit einer ganz normalen Animation machen. Physik werden wir hinzufügen, um Kollisionen zu erkennen und für Gravitation. Den Touch-Input müssen wir irgendwie behandeln, der Player, der auf den Bildschirm drückt, und eben Property Bindings, das tollste Feature on Qt, würde ich mal sagen, werden wir uns anschauen. So. Genau. Ihr habt jetzt schon ein kleines Projekt vorbereitet, wo ich bereits einen Lizenz-Key und so weiter eingefügt habe. Generell, wenn man ein neues Projekt erstellen würde, gibt es von Vplay vorgefertigte Templates zu einigen Genres. Und da kann man sich eins aussuchen, irgendeinen Namen. Da kann man die Compiler auswählen. Dann noch den wichtigsten App-Identifier, auch für die Stores dann wichtig. Und Landscape oder Portrait. Das sind die Schritte. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Und quasi ein leeres Projekt mit dem Game Window, das unseren Screen repräsentiert. Und einer Scene, das ist so sozusagen der logische Container für unseren ganzen Content. Dem geben wir eine logische Größe, mit dem wir dann beim Programmieren arbeiten. Und auf dem Device wird er dann sozusagen gescaled, damit er das Ganze, den ganzen Screen füllt. Gut, dann schauen wir uns nur kurz die Assets an, die ich nämlich schon hinzugefügt habe. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um wunderschöne Paint-Grafiken für euch zu erstellen. Da sagt man zum Beispiel dieses kleine Sprite-Sheet für den Vogel. Das werden wir verwenden, um eben diese Sprite-Animation zu erzeugen und des fliegenden Vogels. Und das machen wir am besten gleich. Wir erzeugen ein neues QML-File und nennen es einfach Player. Dann, damit es ein bisschen schneller geht, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben die Entity Base, das ist sozusagen die Basisklasse für alle Entities im Spiel. Und hier haben wir genau diese Sprite Sequence. Da stellt man ein, wie viele Bilder sind es, wie schnell wird die Sequence abgespielt und wie groß ist ein Bild. Und so kann ich dann aus diesen drei Bildern in dem kleinen Sprite Sheet eine Animation machen. Wir nehmen jetzt diesen Player und fügen ihn einfach zur Scene hinzu. Und wenn wir das Ganze dann starten, sehen wir, dass wir bereits unseren kleinen fliegenden Vogel haben. Ausgezeichnet. Dann machen wir weiter mit dem Hintergrundbild. Das schmeißen wir einfach vor den Player. Das ist sozusagen, man könnte so die Z-Orientierung, die Ebenen einfach hintereinander machen. Man könnte auch selbst den Z-Wert definieren. Aber am einfachsten ist natürlich, in der Reihenfolge einfach einzufügen, wie man es dann am Screen haben will. Wenn wir das starten, sehen wir, dass wir auch schon unseren Hintergrund haben. Was dann nur fehlt an der Umgebung, ist der Boden. Dazu machen wir wieder eine eigene Entity. Es ist natürlich nicht unbedingt notwendig, so Entities extra in Files zu definieren, aber ich denke, es ist schöner und übersichtlicher, wenn man das macht. Schaut im Prinzip genauso aus wie der Player. Wir haben wieder eine kleine Sprite-Sequence. In dem Fall sind es aber nur zwei Bilder. Ungefähr da ist der Schnitt. Kann man nicht schätzen. Und diesen Ground werden wir auch einfach einfügen. Von der Position her wollen wir, dass der Ground unten ist, und da können wir Anchors verwenden. Wir sagen Anchors.bottom, also der Bodenanker von dem Ground sollte Scene.bottom gleich sein. Sprich, wenn wir das jetzt starten, sagen wir, dass der Ground ganz unten ist. Da ist offensichtlich die falsche Höhe eingestellt. So, also der ist unten am Boden. Jetzt wird es allerdings interessant, wenn wir sagen, wir wollen verschiedene Devices unterstützen, die vielleicht verschiedene Aspect Ratios haben und zum Beispiel der Screen ein bisschen höher ist. Und dann sagen wir, dass wir Probleme haben. Zum einen haben wir dann oben weiß, das ist der Hintergrund, also gar nichts. Und unten sehen wir, dass der Boden nicht mehr am Screen-Boden ist, sondern nur am Scene-Boden. Und da bietet jetzt Vplay ein paar Möglichkeiten, um eben das besser zu machen. Wir haben jetzt einerseits, das kann ich am besten zeigen, indem wir ein paar Rectangles einfügen. Einmal ein rotes. Mit dem wir die Scene füllen. Und dann machen wir noch ein zweites in blau. Mit dem wir nicht die Scene, sondern das Scene Game Window Anchor Item nennen wir das. Wir sehen jetzt, dieses Lila ist eben Mischung aus Rot und Blau. Und wenn ich da jetzt ein wenig anziehe, dann sehe ich, dass wir außen nur dieses Blaue haben. Das ist eben genau dieses Game Window Anchor Item. Und in der Mitte rot ist die Scene. Die ist sozusagen zentriert. Und wir bieten aber zusätzlich dieses Game Window Anchor Item, mit dem wir dann auch zum Ankern eben genau arbeiten können, damit das alles ein wenig schöner ausschaut. Der erste Schritt wäre zum Beispiel, jetzt diesen Ground nicht mehr einfach nur an der Scene zu ankern, sondern am Game Window Anchor Item Bottom den Ground, und das gleiche machen wir auch mit dem Hintergrundbild, und zusätzlich werden wir es nur zentrieren horizontal. Das machen wir sowohl mit dem Hintergrund als auch mit dem Bottom. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, ich tue am besten die Rechtecke nochmal weg. Wenn wir jetzt da ein wenig das vergrößern, sehen wir, dass im Prinzip jetzt auf jedem Device okay ausschauen wird. Weil wir haben nirgendwo irgendwelche schwarzen Ränder. Also egal wie wir die Scene vergrößern und das Seitenverhältnis ändern, es ist immer halbwegs okay. Das Einzige, was vielleicht in dem Spiel ist ziemlich egal, aber was vielleicht zu Problemen führen könnte, wenn man sie ausschaut, den Abstand zwischen Vogel und Boden, der verändert sich da. Weil die Scene bleibt immer gecentert, während der Boden sich an das Game Window hält. Es kann natürlich egal sein, bei Flappy Bird wird es ziemlich egal sein, ob der Vogel ein bisschen weiter oben oder unten ist, aber ich möchte es euch trotzdem nur zeigen, es gibt zusätzlich nur das Scene Alignment in X- und Y-Richtung, und wir werden die ganze Scene jetzt einfach, dazu schalte das Scene Rectangle wieder ein, wir werden einfach die ganze Scene jetzt immer am Boden ankern. Und so sind wir auf jeden Fall mit jedem Device kompatibel. Und wir können weitermachen.
Bitte. Kann man sehr einfach umschalten zwischen allen möglichen gängigsten Auflösungen und Aspect Ratios, indem man einfach Control und 1 bis 8 drückt. 1, 2, 3, 4. Dann kommt man so auf die gängigsten Auflösungen hin. Was echt einfach macht zum Testen, wie das jetzt auf meinem tatsächlichen Device ausschauen wird. Das zum Beispiel der Control 1 ist iPhone 4 Retina Screen, also 960x640 Pixel. Der Control 5, glaube ich, ist iPad mit 1024x768, also 4:3 Ratio. Und das kann man da direkt so laufen. Das mag Sinn haben jetzt beim Qthread, was halt bei einer IDE halt wirklich cool ist, dass Auto-Completion halt gibt von allen Komponenten, als auch von allen Properties. Also du brauchst nur S tippen und Control und Leertaste drücken und schon werden alle Properties.
Und es hilft natürlich, wenn man die Tastatur gewohnt ist, dann vertippt man sie nicht immer. So, der nächste Schritt ist, dass wir Physik hinzufügen zu dem Ganzen. Wir wollen ja, dass der Vogel von alleine nach unten fliegt. Also fügen wir einfach eine Physics World hinzu. Dieses Debug Draw Visible. Damit können wir das Physik Overlay einschalten, das wir gleich sehen werden. Als erster werde ich nur dem Player einen Collider hinzufügen, damit ich ihn zu einem Physikobjekt mache, das von der Physik dann beeinträchtigt wird. Ich habe den Collider jetzt etwas größer gemacht, damit man schön sieht. Dieses Runde wäre eben der Collider. Und das Ganze ist ein bisschen dunkler, sieht man vielleicht jetzt nicht so gut. Das ist dieses ganze Physik-Overlay, wo dann auch Kräfte und so weiter angezeigt werden würden. Wir machen den Collider etwas kleiner, so dass er gerade den Vogel bedeckt und ungefähr die Form des Vogels hat. Das reicht uns auf jeden Fall. Und dann werden wir, damit wir Gravity einschalten, geben wir der Gravity einfach einen Wert. Das wären jetzt 27 Meter pro Sekunde. Gravity kann in X und in Y-Richtung gehen. Wir wollen es nur in Y-Richtung, also das wären jetzt 27 Meter pro Sekunde in Y-Richtung. Wenn wir das starten, dann sagen wir, Vogel fliegt runter, perfekt. Allerdings fliegt er aus dem Bild, was jetzt nicht so ideal ist. Deswegen werden wir dem Boden auch einen Collider geben. Der Unterschied hier ist, dass wir einen Bodytype definiert haben. Standardmäßig haben die Collider den Bodytype Dynamic. Bodytype Static führt dazu, dass dieser Collider von Gravitation und jeglichen Kräften nicht beeinflusst wird und nicht in der Position verändert wird. Sprich, er ist statisch fest und wird nicht irgendwie bewegt. Und man sieht, der Vogel landet drauf und fliegt nicht weiter runter. Gut. Dann wird es Zeit, dass der Vogel fliegen lernt. Wir können in dieser Player Entity neben solchen Komponenten auch Funktionen definieren. Die Funktion sorgt jetzt dafür, dass im ersten Schritt der Collider die ganze Geschwindigkeit auf 0 gesetzt wird. Das können wir kurz weg dann, aber wir sehen dann den Sinn dahinter. Hier erzeugen wir einen Beschleunigungsvektor und hier wenden wir den Beschleunigungsvektor ganz einfach auf den Collider an. Und wir müssen die Funktion irgendwo aufrufen und das machen wir am besten, wenn der Player den Bildschirm drückt. Dazu fügen wir eine Mouse-Area ein, die das Game-Window-Anchor-Item füllen soll, sprich den ganzen Screen. Also es gibt nirgendwo einen Rand am Screen, den man nicht drücken könnte, sondern wirklich der ganze Screen ist gefüllt. Und sobald diese Mouse-Area gedrückt wird, rufen wir die Player-Push-Funktion auf. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sobald ich den Screen drücke, wird die Funktion aufgerufen. Und man sagt, es ist jetzt irgendwie ein bisschen ein komisches Movement, absolut nicht wie in Flappy Bird. Genau dafür war das da. Der erste Schritt, wenn man die Maus drückt, ist, dass wir die Beschleunigung auf 0 setzen und dann einfach immer wieder mit der gleichen Geschwindigkeit einen neuen Impuls setzen. So, jetzt werden wir die Debug Draw mal verstecken. Und werden uns nur mit dem ersten Property Binding auseinandersetzen. In Flappy Bird, wenn der Vogel nach unten fliegt, neigt sich seine Nase. Wenn er nach oben fliegt, steigt die Nase. Das können wir ganz einfach nachbauen mit einem Property Binding. Was hier passiert ist, wir setzen sozusagen nicht einfach nur einen Wert, sondern wir setzen eine Variable und wir setzen die nicht einmal, sondern das ist ein Property Binding, so nennt sie das. Jedes Mal, wenn sie diese Variable ändert, wird ein Event gefeuert und dieses ganze Statement neu evaluiert und wieder hinzugefügt. Sprich, jedes Mal, wenn sie diese Geschwindigkeit in Y-Richtung vom Vogel ändert, also jedes Mal, wenn er immer schneller fliegt, wird dieses Property Binding neu evaluiert und die Rotation dementsprechend angepasst. Und in Action schaut es dann so aus. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall okay. Dafür, dass eine Zeile Code ist. Und im Hintergrund passiert alles auf C++, deswegen ist es auch noch super schnell. Zweiter Vorteil. So, wir werden jetzt die Pipes machen. Dazu machen wir wieder eine neue Entity. So, am besten, bevor ich groß drüber rede, werde ich mal Herd sagen. Ich setze mir eine Pipe auf 100-100. So. Die Pipe ist jetzt so aufgebaut, die Entity, die logische Größe der Entity ist 90 Pixel hoch und nur 1 Pixel breit. Das entspricht eigentlich nur diesem Durchgang in der Mitte. Und dann haben wir zwei Bilder, die einfach an diesen Durchgang geankert sind. Eine drüber, eine drunter. Und so ist das Positionieren von der Entity für uns sehr leicht, weil uns interessiert im Prinzip ja nur der Durchgang. Wo ist der Durchgang? Den wollen wir random oben oder unten haben. Und die Pipes, um die müssen wir uns nicht wirklich kümmern, die werden einfach sozusagen dran gezeichnet. Und wir wollen die Pipe auf einem random y-Wert haben. Math.random zwischen 0 und 1 random-Wert. Also zwischen 30 und 230 werden wir diese Pipes platzieren. Und wir platzieren sie auf x400, also außerhalb vom Screen. Das ist sozusagen die Startposition von unserer Pipe. Wir werden sie weit genug außerhalb vom Screen platzieren, dass auf jedem Device auf jeden Fall versteckt ist und nicht sichtbar ist. Man könnte das jetzt natürlich genau berechnen mit Weite vom Screen, Weite von der Pipe, wie viel braucht man, aber bei Flappy Bird geht es nicht so genau. Also das wird auf jeden Fall reichen. Gut, dann machen wir unsere Animation, um die Pipe zu bewegen. Dazu fügen wir einfach in die Entity eine Movement Animation hinzu. Das Target der Movement Animation ist die Pipe selbst. Wir verändern die X-Property von der Pipe und wir mit einer Geschwindigkeit von 120 Pixel bewegen wir die Pipe Richtung minus 80. Das ist unser Minimum Property Value, den wir definieren. Es gibt ganz verschiedene Arten von Animationen, aber in dem Fall ist die Animation recht gut, weil wir eben genau eine Minimum Property Value bestimmen können. Und wenn wir jetzt Unlimited Reached erreichen, also wenn wir genau diese minus 80 erreichen, setzen wir die Pipe einfach wieder zurück an den Anfang. Und wenn wir uns das dann live ansehen, sehen wir, dass die Pipe durchs Bild fährt. Wenn wir uns das ein bisschen größer ansehen, sehen wir, sie geht auf bis minus 80 aus dem Bildschirm raus und wird dann wieder resettet und fährt weiter. Der nächste Schritt wird sein, wir müssen erkennen, ob der Player mit der Pipe kollidiert. Dazu werden wir genauso wie beim Player der Pipe Collider hinzufügen, und zwar genau drei Stück. Wir haben einen Collider, der das Gateway in der Mitte überprüft und wir haben jeweils für die obere und für die untere Pipe einen eigenen Collider. Wir müssen hier unterscheiden, mit was für einem Objekt der Player zusammengestoßen ist. Zusätzlich haben diese Player nur Collision Testing Only Mode. Das sorgt dafür, dass wir sozusagen nur die Events gefeuert bekommen, ob eine Kollision stattgefunden hat, aber der Player nicht wirklich von den Pipes verschoben wird und vor allem von dem Gateway in der Mitte. Da muss der Player durchfliegen und darf nicht damit wirklich kollidieren, sondern nur logisch kollidieren sozusagen. Das heißt, und gleichzeitig sleeping aloud auf false. Sonst schläft der Collider ein und merkt es nämlich gar nicht, wenn er zusammenstoßt. Okay. Wir fügen jetzt nur eine zweite Pipe hinzu, damit es ein wenig lustiger wird. Die Pipe platzieren wir einfach auf 640, sprich, das ist die Hälfte des Weges der ersten Pipe. Platzieren wir die nur weiter nach rechts und somit wechseln sie, sobald sie diese minus 80 erreicht haben, wechseln sie genau ab und fahren in gleichen Durchständen wieder durchs Bild. Dann wird es Zeit für die Game Logic. Wir wollen drei States haben in dem Game. Als erster diesen Wait State, wo der Player einfach nur dasteht und wartet, bis der erste Druck auf den Screen kommt. Dann haben wir den Play State, wo ganz normal das Spiel läuft. Und Game Over State, also nach der ersten Kollision mit einer Pipe oder mit dem Boden, gehen wir in den Game Over State und der Vogel fliegt am Boden und rührt sich nicht mehr. Und beim nächsten Druck auf dem Screen werden wir das Ganze wieder resetten in den Wait State. Für die States können wir jetzt zum Beispiel eine eigene Property definieren. Wir sagen a Property String mit dem Namen GameState und geben mir initial den Wert Wait. Also wir starten in dem Wait State. Und dann können wir wieder mit einem Property Binding zum Beispiel diesen State nutzen, um zum Beispiel unsere Gravitation auszustalten. Wir wollen ja im Wait State die Gravitation auf 0 haben und in die anderen States wollen wir normale Gravitation, dass er sowohl beim Fliegen als auch Game Over weiter herunterfällt. Und da können wir zum Beispiel sagen Game State nicht Wait, also in jedem anderen State als Wait wird es minus 27 sein und sonst 0. Also im Game State Wait haben wir keine Gravitation, in alle anderen States haben wir Gravitation. Und wenn wir jetzt starten mit unserem Default State Wait, fliegt der Vogel nicht nach unten. Unsere Push-Funktion funktioniert, wir haben keine Gravitation, ist natürlich schlecht. Also wollen wir nach dem ersten Druck vom Screen, wollen wir das Spiel starten. Dazu können wir eine Funktion machen, ist nicht unbedingt nötig, aber ist übersichtlicher und wenn man das Game weiter ausbaut, kann es natürlich auch sehr nützlich werden. Eine Funktion StartGame, die nichts anderes macht, als den GameState auf Play zu setzen. Und die onPressed-Funktion von der MouseArea werden wir ein bisschen vergrößern. Wir fragen einfach ab, ob der GameState Wait ist. Ist es der Fall, starten wir das Game und geben den ersten Push dem Player mit. Und sonst ist der GameState Play. Da wollen wir ganz normal spielen. Also die State-Umschaltung funktioniert. Game Over gibt es noch nicht. Das werden wir am besten gleich hinzufügen. Dazu machen wir eine zweite Funktion StopGame. Die macht wieder nichts anderes, als den Game State auf Game Over zu setzen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt fragen wir die Kollisionen ab. Hier haben wir das Fixture OnBeginContact. Wenn also ein Kontakt stattfindet, werden wir das Spiel beenden. Man könnte zusätzlich noch abfragen, mit welcher Entity der Kontakt stattgefunden hat. In unserem Fall kann es nur der Player sein. Deswegen sparen wir jede If-Abfrage und bei jedem Kontakt werden wir das Game anhalten. Und das brauchen wir nicht nur im Ground, sondern auch bei den zwei äußeren Pipes. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, werden wir beim Kontakt mit der Pipe nicht stoppen. Also. Aha, ja, ist es gerade nicht gegangen. Ah, okay, funktioniert eh. Also, wenn wir wo dagegen stoßen, er nimmt uns keinen Push mehr an. Er fliegt einfach nur am Boden. Alles klar. Nachdem es jetzt nicht wirklich ersichtlich war, dass das Spiel vorbei war, werden wir die Sprite-Sequences anhalten, wenn es Game Over ist. Und hier machen wir wieder Property-Binding. Running ist nur true, wenn der Game State nicht Game Over ist. Also jedes Mal, wenn der Game State sich ändert, werden wir das neu evaluieren. Und in jedem anderen Game State außer Game Over wird die Sprite-Sequence laufen. In Game Over wird sie nicht laufen. Und das machen wir einfach beim Ground und beim Player. Und jetzt wird es offensichtlich ein wenig übersichtlicher oder ein wenig ersichtlicher, dass das Spiel aufhört. Wir sehen, die Pipes bewegen sich noch immer. Also werden wir die Animation ähnlich aufhalten. Running ist derzeit permanent auf True. Wir werden es auch über den Game State kontrollieren. Und zwar die Pipes sollen sich nur bewegen, wenn der Game State auf Play ist. Wenn wir das Ganze nochmal starten, sehen wir, die Pipes warten draußen. Wir beginnen das Spiel mit dem ersten Druck. Und bei einer Kollision bleibt das ganze Spiel stehen. Was wir jetzt nur wollen, ist, dass wir das beim nächsten Druck resetten. Dazu fügen wir eine neue Funktion in Main hinzu. Den nennen wir einfach Reset. Wir setzen den Game State wieder auf Wait und setzen jede Entity an ihre Startposition wieder zurück. Man sieht, jede Entity hat hier eine ID und über die ID kann ich sie ansprechen. Das ist genau, was hier passiert. Jetzt müssen wir die Reset-Funktion nur aufrufen. Das machen wir auch wieder in unserer Mouse-Area. Wenn das Spiel Game Over ist, wird der nächste Druck die ganze Scene resetten. Also wenn ich irgendwo dagegen fliege, ist das Game Over. Nächster Klick resettet es. Wieder nächster Klick startet das Spiel wieder. Das wäre praktisch eh schon der ganze Spielablauf. Jetzt werden wir nur kurz den Score hinzufügen. Wieder mit einem super einfachen Property Binding. Das erste ist, wir erstellen eine neue Property, nennen dann Score, initialisieren es mit 0. Im Reset werden wir den Score wieder zurücksetzen. Also den Score setzen wir auf 0. Den Score wollen wir erhöhen, wenn wir durch die Pipe durchfliegen. In der Mitte der Pipe haben wir eben nur diesen Collider, den wir bisher nicht verwendet haben. Und was wir hier machen, ist einfach, dass wir den Score erhöhen. Dieser Collider füllt die Pipe, was genau unsere Entity ist. Das sind die 90 Pixel zwischen die zwei Pipes. Wenn da der Vogel durchkracht, werden wir den Score erhöhen. Was jetzt nochmal fördert, ist, dass wir den Score anzeigen. Dazu machen wir ein Textelement und fügen es irgendwo da. Fügen es ein. Pixelgröße, die Positionierung, Farbe und der Text wird wieder mit einem Property Binding gesetzt. Sobald sich der Score ändert, wird dieses Textelement abgedatet und der neue Score wird angezeigt werden. Wir brauchen nicht Score erhöht sich, Score plus plus, Textelement prüft, ob Score erhöht ist, updatet sich, sondern das Property Binding erledigt das alles für uns. Und wenn wir da die erste passieren, 1, 2, ja, weiter ist ja wirklich schwierig. Also 2 ist Azure Good für Flappy Bird. Ja, das wäre eigentlich eh schon Flappy Bird. Besser geht's, glaube ich, fast nicht. Menü und so weiter lassen wir außen vor, weil das jetzt nicht wirklich relevant ist. Aber sozusagen dieser einfache Spielablauf ist in kürzester Zeit relativ gut zu implementieren. Okay, was wir jetzt nur sagen wollen, ist, wie man das Ganze auf ein Windows Phone deployen können. Leider ist Qt 5.4, sollte vorgestern, glaube ich, eigentlich released werden, ist leider um 2 Wochen verschoben. Da hätte sich der ganze Deploy-Prozess um einiges erleichtert. Wir zeigen jetzt nur die alte Version des Deployments, was etwas umständlich ist, weil es auch immer nur Beta-Version ist. Dazu müssen wir erst einmal hier dieses Kit, habe ich jetzt schon hinzugefügt, für Windows Phone aktivieren.
Alle Plattformen, die man aus dem Kit Creator starten
kann. Genau, also da sagt man die Kits zum Beispiel, wir haben da Android, verschiedenste Windows-Compiler und auch Windows Phone und Windows Runtime und Emulator.
Aus einer IDE nur mit dem Drück auf den grünen Play-Button sowohl Android als auch aufs iOS-Gerät direkt ausgesteuert und auch direkt am Device gepackt. Und natürlich am Desktop sowieso.
Also wir aktivieren hier Windows Phone, werden einfach mal bilden. Der nächste Schritt ist, hier wird so ein Shadow-Build-Ordner erzeugt. Es ist ja ganz wichtig, dass wir beim Projekteinstellungen diesen Shadow-Build aktivieren. Ist defaultmäßig Gott sei Dank aktiviert. Wir haben hier unseren Windows Phone-Ordner. Dann machen wir eine Command-Line auf. Wechseln zu diesem Windows Phone-Ordner. Und jetzt müssen wir ein Visual Studio Projekt erzeugen aus dem Qt-Projekt. Dazu gibt es QMake, hat schon vorgefertigt die Möglichkeit, ein Visual Studio Projekt zu erzeugen, diesen VC. Und das Einzige, was wir nur angeben müssen, also wir müssen uns in dem Shadow Build Ordner befinden und das Profile von dem Projekt müssen wir hier nur angeben. Und wenn wir das dann ausführen, wird ein Visual Studio Projekt für uns erzeugt. Hintergrund sagt man schon. Das machen wir dann einfach auf. Und jetzt kommt das etwas umständliche, was mit Qt 5.4 auf jeden Fall behoben sein wird. Gehe davon aus. Wir müssen die Shader zur Laufzeit kompilieren und mit deployen, weil Windows Phone Precompiled Shader benötigt. Und dazu öffnen wir eine weitere Command-Line und rufen einfach diesen Qt3D-Service-Exe auf und können es im Hintergrund laufen lassen. Das erledigt alles für uns. Das Einzige, wir dürfen nicht vergessen, dass wir es aufrufen. Das wird im Hintergrund, sobald ein Deployment-Prozess gestartet wird, die Shader kompilieren und mit dem App-Package dann aufs Device deployen. Also da ist jetzt schon unser Projekt offen, unser Visual Studio-Projekt. Und alles, was wir noch machen müssen, ist auf Run klicken und warten.
Also die Befehle, die man da eingeben muss, ist auch online auf bitweb.net/doc, also auf der Doku. Alles ersichtlich.
Genau, wir haben
Befehle, die man eingeben muss.
Wir haben da einen relativ guten Guide dafür mit Bilder. Ausführlich. Das sollte nichts schief gehen.
Ich war Anfang der Woche jetzt in Berlin auf den Developer Days Europe. 700 Entwickler dort Qt gehört hier, also das Herz zeigt schon mit dem Qt 5.4, das eben in 2 Wochen jetzt kommen wird, geht das direkt aus dem Qt-Spec heraus. Da braucht man dann das auch nicht mehr. Dann der Klick auf den grünen Play-Button und damit auf Windows Phone hinaus.
Also ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, aber... Es deployed. Langsam aber doch. So. Und wir können auf dem Device Flappy Bird spielen. Bisschen umständlich, aber immerhin geht's, würde ich sagen. Wie gesagt, es ist sowohl bei Qt als auch bei uns nur in Beta-Phase. Und es gibt gewisse Limitationen, die sind auch in diesem Guide nachzulesen. Ja, aber das wäre soweit von meiner Seite. Ja, dann Dankeschön.
So, keine Sorge, lang geht's nicht mehr. Jetzt habe ich noch 2 coole Sachen.
Ja, also das heißt, in 2 Wochen wird das sehr, sehr viel easier werden mit der 5.4 Qt-Version, die rauskommt. Ich habe gehofft, dass es sich noch ausgeht. Es war angekündigt eigentlich für diesen Dienstag. Softwareentwicklung, kennen wir alle. Verschiebt sie teilweise Sachen. Gehen wir daher. Ja, also... Also das war der Deployment-Vorgang, gegen Shadow Build ist Default gesetzt, dann auswählen der Windows Phone, dass man dafür für diese Plattform bildet. Und das ist jetzt nochmal zur Übersicht die Befehle. Also ich habe die Slides als PDF auch da, wenn ihr es braucht, kann ich es euch gerne dann geben danach. Oder es ist eben auch auf wplay.net/doc, da findet man es gleich. Ja. Gut. 2 würde ich sagen, USPs von WePlay, also das, was wir haben, was andere nicht haben und einzigartig ist. Das eine ist, wir nennen es WePlay Game Network und was man damit tun kann, ist ähnlich sowas wie mit Game Center für iOS. Das heißt, wo ich meine Spieler anhand von Leaderboards und Achievements miteinander vergleichen lassen kann. Es kann noch um einiges mehr, zeige ich gleich. Aber das wirklich Besondere daran ist, also es ist super, super easy, in ein WePlay Game zu integrieren. Es sind jetzt ein kurzes Demo-Projekt vorbereitet und es sind alles zusammen, das komplette Projekt sind 70 Codezeilen, wo eben schon eine simple App drinnen ist, wo man 2 Buttons hat und wo man diese Leaderboards öffnen kann und die ganze Logik und Achievements integriert sind. Und wie der Code dazu aussieht, also das ist eben wieder QML, das wir jetzt eh schon gesehen haben, Game Vendor ist bekannt. Die neuen Komponenten hier jetzt ist das WePlay Game Network. Da kann man online auf gamenetwork.weplay.net sich ein eigenes Game registrieren und ein Passwort setzen. Dazu muss man dann noch die View angeben, wie das Ganze gerendert werden soll. Es kann auch sein, dass es verschiedene Z-Werte und Z-Ebenen dann gibt. Und dann geht es auch schon los mit der Implementierung und da ist das eine hier. Die Achievements kann ich direkt im Code definieren, muss also nicht extra, wie es bei iTunes Connect ist oder bei Google Play ist, extra in das Web-Dashboard gehen und das dann synken, extra runter, sondern kann direkt im Code meine Achievements definieren, kann sagen, wie das heißen soll, wie es angezeigt wird, ab wie vielen Punkten das Achievement als erfüllt gilt und wie viele Punkte das Achievement wert ist. Punkte ist eigentlich nur eine relative Wertigkeit. Je mehr Punkte ein Achievement hat, desto populärer wird es zum Beispiel dann in der Facebook-Timeline angezeigt. weil was auch das Besondere an dem Ganzen ist, dass Facebook-Integration direkt mit 5 extra Codezeilen integriert ist. Also es gibt ein einzelnes Facebook-Item, das wir haben. Und wenn ihr das angibt, habt ihr nur einen API-Call für die Achievements und die Leaderboards, zum Beispiel hier Increment Achievement, der mal quasi den Counter hier um eins erhöht. Und dann wird das Achievement sowohl bei uns am WePlay Game Network erhöht, als auch am Game Center, iOS Game Center. Das heißt, ich kann die zwei parallel nutzen, beide Game Services nutzen mit nur einem API-Call. Und zusätzlich wird das Ganze eben auch auf Facebook gepostet, wenn es der User erlaubt hat, ohne einen zusätzlichen API-Call, weil wir das Ganze schon serverseitig dann an Facebook weiterreichen. Zweiter Teil dieser 70 Codelines ist das eigentliche UI, das sind einfach nur Buttons zum Anzeigen eben der Leaderboards und ein anderer Button, wo man den Highscore um 1 erhöhen kann. Im Spiel selbst, wie beim Flappy Bird, wie wir jetzt gesehen haben, würde man genau diese Game Network Report Score aufrufen, wenn sich das Score verändert hat, beziehungsweise wenn der Game Over State erreicht wird. Und es wird dann automatisch vom Game Network geprüft, ist der Score höher als das, was der Spieler schon hatte. Und falls ja, dann wird in diesem Game Service eben der Score erhöht. Ja, was dann noch ist, ist wie gesagt der View, um das Game Network prinzipiell anzeigen zu können. Weil sie eben auch sagen kann, dass man andere UI-Elemente hat, die mit dem möglichst nicht kollidieren sollten. Ja, zeigt den Code dazu kurz her. Und führe es gleich aus. Ja. Im Endeffekt ist das dieser Anzeige-Button hier. Wie man auch sieht, die UI wird asynchron geladen, wird in einen anderen Thread, sowohl der Netzwerk-Call aufgebaut, sofort. Und ja, man hat dann komplett die Leaderboard-Anzeige innerhalb der Freunde, die dasselbe Spiel spielen und auf Facebook verknüpft sind, als auch eine All-Time-Leaderboard-View. Und der rot hinterlegte hier, das bin ich. Ich habe jetzt einen Highscore von 4. Wenn ich den jetzt auf 5 erhöhe, ja, habe dann 5 drinnen stehen und ich kann halt da die Leaderboard-Liste erklimmen. Wenn ich noch zweimal erhöhe, dann habe ich diesen Mohammed überholt. Ja, juhu, Dritter. Ja, also sehr, sehr easy und wirklich sehr wenig Codezeilen einfach, die man braucht. Die Achievements sind dann in einem eigenen Tab hier, also ich habe hier keine Images noch hinzugefügt, kann man auch recht easy machen. Und ja, da sieht man auch, kennt man aus Game Center zum Beispiel, wie viel Prozent von der Achievement ich jetzt schon erfüllt habe und wo ich da jetzt stehe. Und das Dritte, was noch automatisch in der View schon drinnen ist, ist eine Profile-Ansicht. Ich kann hier den Spielernamen, den Anzeigenamen ändern und kann mich hier eben mit Facebook verbinden. Das kann man aber auch vom Code aus aufrufen. Also das ist nur hier standardmäßig als Profil eingestellt. Und das ist auch ein cooles Feature eigentlich vom Game Network, dass wir haben, dass sämtliche Spieldaten über mehrere Devices automatisch synchronisiert werden. Das heißt, das ist ein Key-Value-Store, wo ich beliebige Daten reinspeichern kann. Und sobald ich Internetverbindung habe, werden die Daten dann über mehrere Devices hinweg synchronisiert. Ich kann zum Beispiel mein Spiel am iPhone starten, dann komme ich heim und will es am Windows-Tablet weiterspielen. Und es geht sofort, sobald ich die App starte, holt sich die Daten aus dem Web und synchronisiert die miteinander. Ich kann quasi beim Spiel da weitermachen, wo ich mit dem iPhone aufgehört habe. Ohne Zutun von Entwickler. Ja, das ist das WePlay Game Network. Habe schon kurz angekündigt, was ich noch nicht erwähnt habe, es sind auch Challenges möglich. Das heißt, ich kann aus meiner Freundesliste einen Gegner aussuchen, den ich dann battlen kann, um einen gewissen Score, um den besseren Spieler quasi herauszufinden. Die Facebook-Verbindung habe ich erwähnt. Und was auch noch cool ist, dass man das Ganze funktioniert auch, wenn man offline ist. Das heißt, das Core kann trotzdem reported werden. Sobald man offline geht, werden die ganzen Requests, die vorher gespeichert wurden, dann mit dem Web synchronisiert und die Scores sind sozusagen dann am Server wieder aktuell, ohne User-Zutun. Und sie sind sehr, sehr easy customisierbar, diese Ansicht. Also die rote Ansicht, die Leaderboard-Ansicht, die ihr gerade gesehen habt, das ist die Default-View. Wir haben hier für ein anderes Spiel die komplett customized. Das ist ein Aufwand auf 10 Minuten, das so zu machen. Und definiert eigentlich nur die Delegates anders, also wie soll das Ganze ausschauen, sodass es ideal zu dem Spiel passt, das man macht. Die Frage. Ja. Ja. Die Daten selbst sind verschlüsselt eingetragen, also genau. Also bis jetzt haben wir in den Spielen, die es verwendet haben, es sind so 50 Spiele ungefähr, die es verwenden, haben wir noch keinen Missbrauch gehabt. Ja, man kann das Ganze auch verwenden, zum Beispiel um die, da wird es dann noch kritischer im Endeffekt, um die Credits zum Beispiel zu speichern, die ein User schon mal hatte, weil wenn ich am iPhone was kaufe, will ich eigentlich auch am Android die Level, die ich schon gekauft habe, noch weiter haben, zum Beispiel. Kann man auch dazu das verwenden, weil es über mehrere Devices synchronisiert. Ja, das war das Erste. WePlay Game Network. Jetzt kommen wir zu WePlay Level Editor und User Generated Content. Ja, was ziemlich cool ist, dass man in jedem Spiel, in jedem x-beliebigen Spiel, den Spieler ermöglichen kann, selbst Content zu erstellen und den Content dann mit anderen Spielern des Spiels zu teilen. Also wir haben dafür vorgefertigte Komponenten, die das sehr, sehr einfach machen. Und ich zeige euch jetzt ein Spiel davon, wie wir das zum Beispiel da umgesetzt haben. Das Spiel heißt Stack with Friends, ist auch in den App Stores vorhanden und downloadbar. Und in dem Spiel geht es darum, möglichst viele Boxen zu stapeln, die physikalisch runterfallen und die man übereinander stapeln kann, entweder mit der Maus oder am Tablet dann durch herumziehen. Und am Tablet geht es auch mit dem Beschleunigungssensor, das heißt, man kann da balancieren. Und je mehr Boxen man stapelt, desto mehr Punkte bekommt man, das sieht man hier. Und man bekommt auch mehr Punkte, je mehr Boxen man in früheren Abständen spawnt. Gut. Das Spiel, so wie auch jedes andere selbst, hat ein gewisses Balancing, das dem zugrunde liegt. Und Balancing in dem Fall wäre jetzt zum Beispiel, wie schnell diese Boxen runterfallen oder wie schwer die Boxen sind oder die Kräfte, die wirken. Und das kann ich hier wirklich zur Laufzeit, kann ich das einstellen und verändern. Restitution ist die Bounciness und wenn ich das erhöhe, sieht man, okay, die Box springt jetzt komplett verrückt herum. Und das ist was wir eigentlich in allen unseren Spielen, die wir selbst entwickelt haben, das sind so 12, die wir jetzt released haben in den Stores, haben wir das verwendet und haben uns echt viel Zeit gespart während der Entwicklung, weil du nicht ständig das Spiel neu starten musst, dann testest du, wie wirkt sich das Setting jetzt aufs Spielverhalten aus, sondern kannst direkt eben während das Spiel läuft die Werte verändern, also das Balancing machen. Das ist der eine Schritt und das funktioniert wirklich zur Laufzeit und am Device. Das heißt, es geht auch am Tablet. Ich kann das irgendeinem Spieler geben. Probier aus, bis dass du die lustigsten Settings gefunden hast. Ja? Ja. Nein, das ist, zeige ich auch gleich dann her, wie das im Code ausschaut. Also man kann jeder x-beliebige Variable sagen, die soll jetzt editierbar sein. Je nachdem, ob die Variable dann ein Integer ist, wie es da ist, kann ich ein Range angeben, von wo bis wo ich das einstellen lassen will. Bei einer Farbe habe ich einen Color Picker da. Und zum Beispiel dieser Partikel-Editor, den ich am Anfang im Video gezeigt habe, den haben wir mit dieser Technologie im Endeffekt innerhalb von einem Tag umsetzen können. Weil wir einfach gesagt haben, okay, die und die, die Properties sollen editierbar sein, die Slider etc. werden automatisch generiert. Und auch die sind wieder skinnable. Das ist hier jetzt das Default-Skin zum Beispiel, den man hier sieht. Ja, das ist der eine Schritt. Das heißt, ich kann es direkt zur Laufzeit testen und balancen. Zweiter Schritt ist, einen Schritt weiter, also ich kann das Level auch direkt editieren. Wir haben fixfertige Komponenten, wo man so Entities reindragen kann. Da haben wir dazu gebaut, dass man das auch rotieren kann um 90 Grad jeweils und kann da direkt halt im Spiel, okay, den Balancing tun wir jetzt weg, kann das direkt jetzt im Spiel variieren und dann wieder testen, wie der Spielspaß dann wird. und was dann noch dazu kommt. Also das ist jetzt quasi ein Level. Ist für mich ein Level ist eine Ansammlung an den Balancing-Settings, die ich eingestellt habe und die Game-Entitäten, die ich irgendwie im Level platziert habe, dass das Level Spaß macht. Das alles ist ein Level und es gibt eine Funktion, die man aufrufen kann für die Komponente Level-Editor, die heißt Save-Level und das wird alles gemeinsam in einem Level dann gespeichert. Mache ich jetzt zum Beispiel, gehe jetzt da zurück. So, jetzt habe ich da zwei Unnamed Levels und kann die weiter noch variieren. Das ist das, was ich jetzt gerade gehabt habe. Nenne es zum Beispiel CodeFest. Und jetzt habe ich da das CodeFest-Level. Gut, ist was schön und lustig. Ich habe es jetzt lokal bei mir. Geht noch einen Schritt weiter. Und zwar gibt es auch eine Funktion, die ihr aufrufen könnt. Das heißt Publish-Level. Und was passiert dann? Das Level wird für sämtliche Spieler, die das Spiel spielen, verfügbar. Das heißt, es gibt dann eine Property, zu der ihr verbinden könnt und ihr dann alle Levels, die die Community, die Spiel-Community erstellt hat, anzeigt. Das sind zum Beispiel wirkliche Levels, die jetzt andere Spieler gemacht haben, wo einfach diese Game-Entities drinnen gespeichert sind, es werden die Balancing-Settings gespeichert und ich kann mir die hier jetzt eben runterladen und kann sie spielen. Wir haben es in dem Spiel jetzt so gelöst, dass man sogar eine Monetarisierung des Spiels damit machen könnte, dass ein Level nicht gratis ist, sondern dass es einen Credit kostet. Und ich habe Gott sei Dank hier sehr viele. Nehme ich das einfach, kaufe mir das und kann das Spiel direkt von einem anderen dann spielen. Okay, was man hier sieht, Achievements verknüpft. Das heißt, ich habe das Achievement Novice Level Downloader jetzt bekommen, weil ich das erste Mal ein Level runtergeladen habe und bekomme dafür wieder Credits. Das heißt, es sind halt mehrere Gamification-Elemente drinnen. Das heißt, je aktiver ich in der Community des Levels-Bauens als Spieler tätig bin, desto mehr Credits bekomme ich und desto mehr Levels kann ich mir selbst wieder runterladen. Der coole Nebeneffekt davon ist, dass du als Spieleentwickler eigentlich nicht ständig Content neu produzieren musst, weil das die Community selbst übernimmt. Vor allem durch so Rewarding-Mechanismen, wie es eben wir zum Beispiel hier integriert haben. Was auch cool ist, das Game-Network funktioniert pro Level. Das heißt, ich kann für x-beliebige User-Level jeweils ein einzelnes Leaderboard haben und bin nicht nur auf die 1050 limitiert, die es normalerweise mit Google Play Game Services oder anderen Gaming Services gibt. Außerdem kann ich das Level raten und kann die Ansicht dann so sortieren, dass ich quasi nur die bestgeratesten Levels anzeige. Hier sind die neuesten Levels, also die zuletzt gepublished wurden. Kann mir die anzeigen, die das beste Rating haben. Oder auch die, das sieht man hier, sind die 5 Sterne, dann kommen die 4 Sterne. Oder einfach auch die Levels, die am öftesten heruntergeladen werden. Das ist alles, die Logik etc. ist alles eine fertige Replay-Komponente, die ihr verwenden könnt. Es ist nur mehr die UI, die ihr definieren könnt für euer Spiel. Und das Ganze ist wieder genauso komplett skinbar. Zeige ich jetzt ein anderes Spiel. Da haben wir diesen, weil kein Spiel ist wie ein anderes. Es gibt immer verschiedenste Properties, die ich anpassen will und balancen will. In dem Fall jetzt, das Squabby ist ein Tower Defense Game, auch in den App Stores, und das Squabby zu finden. Und das Besondere hier ist, auch wieder, mache ein neues Level. Und was soll man in einem Tower Defense Spiel einstellen können? Wir haben entschieden, okay, es ist zum einen mal der Pfad, den die Einheiten da entlang laufen. Okay, das ist jetzt der. Und kann dann sagen, okay, ich will das jetzt direkt testen und ausprobieren. Das Game selbst, wie gesagt, klassisches Tower Defense Game. Ich spiele ein Kind im Kinderzimmer und muss verhindern, dass die kleinen Monster, die aus meinem Bett kommen, unter meinem Bett kommen. Aus dem Schrank kommen, unter mein Bett kommen. Und das kann ich tun, indem ich verschiedene Türme platziere, die sie dann möglichst brutal abschießen. Gut. Okay, das ist das eine. Also man kann den Weg einstellen. Dann kann man verschiedenste Entitäten reinschieben. Das in dem Fall sind das jetzt Hindernisse, wo man keine Towers platzieren kann, was auch wichtig ist aus strategischer Sicht. Und dann natürlich sämtliche Spieleinstellungen. Was ist bei einem Tower Defense zum Beispiel einstellbar? Es sind die Türme, die man mitnehmen kann pro Level. Es ist das Gold, das ich habe, wie viel Leben. und vor allem aber in welcher Reihenfolge zum Beispiel diese Waves kommen. Und auch das ist komplett customized eben von der UI, dass es zum Spiel passt, als auch die Properties, die halt für das Tower Defense Game hier gemacht sind. Zum Beispiel ist hier in der ersten Wave kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 nur die gelben. 2 Stück kann ich jetzt zum Beispiel auf 4 erhöhen und sie sollen in kürzeren Abständen kommen. Dann ist es das. In der zweiten Wave zum Beispiel sollen nur die Orangenen kommen. 2 Stück. Und dann die roten. Neue Wave. Und dann von den roten noch 12, 10, 11. Ja. Und sämtliche Balancing Settings, also wie die Resistenzwerte zum Beispiel, kann ich auch hier zur Laufzeit wirklich einstellen. Und wenn man das jetzt spielt, dann wird man sehen, okay, es kommen zuerst die 4 gelben, dann kommen die orangen und dann die roten. Ja, den habt ihr noch nicht gesehen, der saugt sie ein und zerhäckselt's. Ja, wir haben, was haben wir für Rating? 12 plus. Also ist kein Kinderspiel. Ja, und auch hier wieder der Schritt, also das Publishing ist im Endeffekt ein Funktionsaufruf und dann wird das Spiel für alle Spieler zugänglich gemacht. Bin der Chris. Und auch hier kann ich wieder anzeigen, zum Beispiel alle Levels, also das sind die, die wir gemacht haben, alle Levels, die die Community so erzeugt hat. Also das ist jetzt die Dev-Version in der Echt-Spiel-Version, gibt es mittlerweile schon mehrere hunderte, die die Community da gemacht hat. Also im Endeffekt kann jeder Developer sehr, sehr easy Minecraft machen aus seinem Spiel mit diesen Mechaniken und diesen Komponenten. Ja. Ah ja, den Code wollte ich noch kurz herzeigen. Kann man es lesen? Ja. Also, wie definiere ich jetzt, was einstellbar sein soll? Es gibt da zwei Komponenten. Das eine ist der Item Editor, das ist die UI, wie das angezeigt wird, diese Slider, wo in der Scene das platziert werden soll. Und dann kann ich Editable Components definieren, die eben sagen, welche Properties editierbar sein sollen. In dem Fall jetzt wäre das zum Beispiel die Width und die Height. Von 0 bis 200, dann kommt automatisch der Slider und ich kann in diesem Bereich die Properties anpassen. Und das ist auch eigentlich der ganze Code, den man dafür braucht. Also für dieses Level Sharing und Level Community braucht man dann wieder eigene UIs, aber der einfachste Fall zum Runtime Balancen genügt dies. Ja, im Endeffekt kann also jeder einen eigenen App Store auch hinzufügen, App Store für User Generated Content zu den eigenen Spielen. Und also wir sehen es wirklich bei unseren Spielen selbst, dass das wirklich das Game auch ein Boost ist für die Downloads. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein cooles Level mache, ist das, was am ehesten sage zu meinem Freund, okay, lad dir das Spiel runter, weil ich habe ein cooles Level dafür gemacht. Ist quasi gratis Werbung, dass ihr damit den Spielen erreichen könnt. Und es gibt es auch noch nicht in vielen Spielen, also ist wirklich noch eine Neuheit. Gut, letzter Slide. Zusammenfassung, also WePlay ermöglicht wirklich eine Rapid Game Development innerhalb, also ihr habt es vorher gesehen, das Flappy Bird waren vielleicht 150 Codezeilen, das komplette Spiel. Und wobei man auch sagen muss, die Codezeilen sind sehr, sehr wenig Zeichen eigentlich nur. Dadurch, dass es die Property Bindings zum Beispiel gibt, im Vergleich zu anderen Tools und Engines, ist es sicher das Effizienteste, was die Codelines und den Code betrifft. Wir haben sehr viele Sample Games schon mit dabei, mehr als 12. Unterschiedlichste Genres, ein paar habt ihr schon gesehen, die kommen komplett Open Source mit der Engine mit. Ihr könnt die komplette Idee, den Qt Creator verwenden, den es seit 20 Jahren gibt und der immer mit jeder Version besser wird. Und ja, wirklich die USPs sind eben dieses Editieren zur Laufzeit, dieses User-Generated Content, den ihr einbauen könnt und auch das WePlay Game Network, das quasi alle Game Services unter einer API vereint, Cross-Plattform. Gut. Falls ihr Fragen habt, dann bitte jetzt und bin auch noch länger hier heute. Vor allem wahrscheinlich wird es Fragen geben, wie kann ich diese Spielidee mit WePlay umsetzen? Dafür bin ich auch gerne hier heute noch. Oder ich kann euch wahrscheinlich gute Startinfos geben, welches von den Spielen, die wir schon gemacht haben, ihr euch so als Template sozusagen vorknöpfen könnt. um noch schneller zu entwickeln, was bei einem Game Jam nicht so unwesentlich ist. Ja, erreichen tut es mich eben vor Ort hier oder über E-Mail an support@vplay.net und testet den tollen Support aus.
Das wäre dann ich tatsächlich.
Gut, danke euch und jetzt Happy Coding.